wenn du aufs Filmfest gehst, wo wir beide jetzt nicht so oft anzutreffen sind, und stellst fest, dass da ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen, Jobs zu kriegen, und du siehst sie dann wieder ein Jahr nicht in irgendeinem Film, dann denkst du, anscheinend ist diese Anbieterei nicht die allerbeste Idee.
Kann man da aus der Champions League?
Ja, ja.
Und also was so
an
so...
Ich kam nicht aus der Champions League.
Nee, du kamst nicht aus der Champions League, aber wenn ich weiterrede, was will man? Ich bin gar nichts.
Naja, ein bisschen rot bist schon.
Nimmer. Das ist vor Jahren ausgestiegen. Aus dem 9. Stock warf ich den Ball. Mit 10. nach in freiem Fall. Flieg, Katze, flieg. Sie hat ihn noch gekriegt.
Ringelstädters Rendezvous. Ein Podcast aus den Bayernwerkstudios in Regensburg. Begegnungen und Gespräche, bei denen wir uns Zeit lassen. Herzlich willkommen zu Ringelstädters Rendezvous. Wir sind im Bayernwerk Podcast Studio in Regensburg und ich freue mich auf Stefan Zinner. Grüß dich.
Grüß Gott.
Auch ein Mensch, den ich schon sehr lang kenne und glaube mittlerweile ganz gut zu kennen. Und dadurch, lieber Stefan, dass es ein Podcast ist, der Ringelstädters Rendezvous heißt. Und
ja, bei einem
Rendezvous es ja so ist, wenn man sich zum ersten Mal trifft, dass man sich selber vorstellt.
Ja.
Darfst du dich jetzt am Anfang von diesem hoffentlich launigen Gespräch einfach selber mal vorstellen, wie du dich vorstellen würdest, wenn du mich nicht kennen würdest?
Hi Hannes, ich bin der Stefan, bin 49 Jahre alt, komme aus Oberbayern, Trostberg, mag Musik und gehe gerne ins Kino. Und du hast gesagt, du mir vorstellen, ich bin ein bisschen aus der Übung.
Nein, sagst du, das ist gut, das tut dir gut.
Meine Hobbys sind Bergsteigen und Essen.
Und
so, also so in der Richtung,
so würdest du das
Interesse
anlegen
an dir hätte. Also was, wenn man...
Also, würdest du dich über das Bergsteigen definieren, wenn du mich kennenlernst?
Das klingt immer gut.
Ist das so?
Das klingt immer gut, auch wenn es das nicht richtig... Also ich bin ja Bergwanderer, ne? Wenn eine Wand kommt, drei ab, weil man denkt, das sollen die anderen machen. Kann man ja außen rumgehen. Wo ist die Hütten? Aber das kann ich gut. Ich kann sehr lang bergauf wandern und auch sehr gute Sachen verspeisen und trinken auf Hütten. Und das klingt, wenn du Berge so steigen, das ist so die Minimal... Anforderungen in der Jetztzeit an Adventure, und das liefere ich dann.
Als ich dich gefragt habe, ob du kommen magst in den Podcast, hast du gesagt, ich mag keine Podcasts.
Wir gehen einen Podcast zu haben, sag ich, kannst du gar nicht sagen.
Aber warum? Was magst du dran gar nicht?
Ja, jetzt reiht sie uns total rein.
Nein, überhaupt nicht. Mich hat interessiert, weil das wirst natürlich nach dieser Stunde wirst du natürlich völlig anders drüber denken.
Natürlich. Also ich bin ein bisschen, es war jetzt als True Crime. Also alle haben True Crime Podcast, also man tut so True Crime Sachen mal, und ich finde es fiktional halt viel besser. Das ist eins.
Ah, okay.
Das. Und vielleicht habe ich ja die falschen Podcasts gehört. Also, und das war,
ich sehe uns eigentlich schon so ein bisschen als bayerischer Lanz und Brecht.
Ja, vielleicht ist das Problem. Wenn zwar eingebildete Typen über irgendwas reden und Wissen vorgaukeln oder in manche Sachen haben ja auch viele, die Podcasts machen, nicht nur die zwei Wissen, aber ich finde, kauft halt das Buch von dem. Aber jetzt bin ich da und ich freue mich ja mit dir, diesen Podcast zu machen. Ist alles gut. Also genau. Los.
Jetzt treffen wir uns in diesem Studio hier zu einem Podcast, und ich habe ein Geschenk mitgebracht, weil du musst dich zwar selber vorstellen,
okay. Natürlich
beim Rendezvous, aber du kriegst natürlich auch was geschenkt. Und in diesem Geschenk
okay. Würde
sich unser erstes Thema und ein wichtiges Thema schon verbergen.
Genau. Dann mach es auf.
Ja, bitte mach's auf.
Das ist groß.
Das ist ein kleines Geschenk. Es ist eigentlich die Verpackung, wenn man ehrlich ist.
Das Wichtigste am Heiligen Abend ist die Schar. Das ist immer so.
Die Schar.
Ja.
Bist du eigentlich ein Verpacker?
Blacktron!
Es ist ein Blacktron, wie auch immer, ein Gitarrenblacktron von
super,
mir.
Super, danke.
Bevor wir über dieses Thema reden, das dahinter sich versteckt, und doch danke. Kurz mal das, was du gerade gesagt hast. Bist du jemand, der Sachen verpackt?
Ja, aber meine Geschenkverpackungen, also meine Geschenke sind sehr schnell zu identifizieren, weil ich nicht so der Talentierte Verpacker bin und ein bisschen ungeduldig, aber trotzdem verpacken will. Also mache es, aber es hat schon einen Touch. Also man sieht sehr schnell, dass es vom Papa ist oder von mir oder vom Freund. Also man kann es schon erkennen.
Verpackst du in echtem Geschenkpapier oder verpackst du in der Samstagausgabe der Süddeutschen Zeitung?
FAZ. Unzeit. Nein, wir haben so verschiedene Geschenkpapiere schon seit Jahren. Ich weiß nicht, ob meine Frau da mal irgendwas bei vomlastergefallen.de wie so eine Tonne passt. Und das ist auch sehr eigenartiges Geschenkpapier, wo du dir keinen Feller leisten darfst. Kennst du das? Das so ein bisschen fester ist und dann machst du einen Knick und dann siehst du sofort, dass dieser Feller. Das haben wir.
Und das ist es hässlich oder ist es eher schön?
Wir haben eine große Spanne von extrem hässlich zu sehr kindlich. Und auch sehr weihnachtlich, haben wir alles dabei.
Machst du dann auch noch was mit Schleifchen oder was
ja, sagst unbedingt. Du? Ja, unbedingt. Voll geil. Also wen dann richtig?
Kleber, bist du ein guter Tesakleber?
Tesakleber bin ich sehr gut, aber ich konnte es mit dem Falten nicht. Und du tust es früh abschneiden. Oder zu klar und flick dann die Leerstellen, wo man das Geschenk sieht mit alten Geschenkdingern. Weil man dann denkt, das schmeiß jetzt nicht weg, das geht schon. Und das ist ja eher, ich würde sagen, ist eine Collage.
Eine Collage. Kannst du dich noch erinnern an das Album der kölschen Rockgruppe Bab, das vor Ustzischnige hieß, na? Wo man alles ausschneiden konnte?
Nein, das kannst du dich erinnern.
Okay. Habe ich das in der Hand gehabt wieder und habe mir gedacht, das war eigentlich schon ganz weit vorn. Das war eigentlich was zum selber basteln.
Echt? War
das? Ja, okay. Das hieß vor Ustzischnige, also auf Deutsch zum Ausschneiden. Das, da bin ich dabei, Und dann konntest du praktisch die einzelnen Musiker ausschneiden und das zu einer Band zusammenstellen und dann hast du halt das ganze Album zerschnitten einfach. Und dann war eigentlich nur noch die Platte da und
also die Musik blieb übrig.
Sehr gut. Das ist auch gleichzeitig der Übergang zu dem, was ich dir geschenkt habe, zu diesem Plektrum. Das wäre unser erstes Thema. Du, die Gitarre, die Musik. Du kommst aus Drosberg, hast du gesagt. War dein erster, ich weiß, dass du als Fußballer eigentlich, also als Torhüter reüssieren wolltest, wie man so schön sagt. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Oder korrigiere mich.
Kann nichts korrigieren, stimmt.
Hätte es funktioniert?
Nein.
Nein, es hätte nicht funktioniert. Woran lag's?
Ich war nicht gut genug.
Hast du zu wenig trainiert oder fehlt es am
Talent? Das Schlimme war, ich habe da mal eine Zeit lang extrem viel trainiert und dann merkst du, dass du aber mal besser wärst. Und dann denkst du aber, dann muss ich das immer machen, dass ich das Level halte. Und also das ist dann schon, also das war schon cool. So, wir haben ja so, glaube ich, so 4 Jahre gehabt, richtig, also so mit extra Torwarttraining, also eigentlich die ganze Woche irgendwie trainiert. Und dann war ich echt gut. Also, aber das hätte ich nicht durchhalten können so lange. Also das ist, da fehlt mir, da bin ich aber in dem Bereich nicht so viel Ehrgeiz.
Hast du beim Gitarre spielen und beim Musikmachen das dann entwickelt, den Ehrgeiz?
Jetzt übe.
Aber früher auch nicht?
Nicht richtig. Ich habe so hingeschrummelt, stinkt mir natürlich jetzt, wie immer bei sowas, da ich nicht früher schon geübt habe. Also richtig noch Plan, also ein bisschen. Und das war nicht schlecht, wie man kann, das, die Tonleitern, das. Aber es wird besser und ich weiß, dass ich damit nicht allein bin, dass man erst so überfängt, wenn man älter wird. Und, aber ich habe nie den Drang gehabt, jetzt Solo-Gitarrist zu werden, darum hat Schrummeln eigentlich immer gelangen, weil es war immer klar, dass ich dazu singe. Immer klar. Es hat sich immer so ergeben, dass ich dann auch bei den Konstellationen, Bands, mag ich nicht mehr sagen, der Sänger war oder halt auch mitgesungen habe und dann habe ich halt Rhythmusgitarre gespielt. Das mit den Akkorde habe ich gekriegt und dann hat das passt.
Und hast du, war das was, wo du dir gedacht hast, da mache ich mal was draus aus diesem Gitarre spielen und dazu singen? Oder war das was, wo du mein Lagerfeuer, Mädchen beeindrucken, Ende?
Also es war erst einmal, weil ich war rechts Bummel. Ne, und da war mit Mädel beeindrucken, ist halt, wenn du ein bisschen dicker bist, geht's halt schwerer. Und dann musst du mit dem glänzen, was kannst. Und dann habe ich angefangen, Theater zu spielen auf der Realschule. Aber ich merkte, da passiert was. Da hat man, jetzt mag ich nicht sagen Fans oder Groupies, aber zumindest haben sie Chancen ergeben. Und dann habe ich noch Gitarre gespielt und, also habe ich gelernt, so, weil Instrument wollte ich lernen. Also,
hast du es gelernt oder hast du Stunden gehabt?
Ja, ich habe beim Punzenberger Heli am ersten Reihe in Drosberg, also sehr guter Gitarrist. Habe ich Unterricht gehabt, natürlich dann nach 2 Wochen habe ich abgebrochen, weil ich habe es ja kennen.
Klar.
Schwachsinn natürlich, aber Restleute selber, was soll das jetzt? Und und dann habe ich Gitarre gespielt und das hat auch gewisse Effekte gehabt, also auf die Frauenwelt. In bescheidenem Maße, aber für mich in der Zeit absolut ausreichend. Und das mit dann, dass man damit was erreichen kann oder dass man es benutzen kann oder dass man das eine Leidenschaft wird, war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar.
Und du hast gesagt, Konstellationen, Bands, wie war das da in Drosberg? Waren da alle da zumindest aus der gleichen Musikrichtung oder gab es da vom Punk bis Alm und man hat sie dann getroffen und hat dann irgendwie versuchen müssen, da 6 Leute oder 5 Leute oder 4 Leute unter einen Hut zu kriegen und dem man sich auf Led Zeppelin geeinigt hat, was man nicht spielen hat können.
Genau. So ähnlich, eigentlich genau. Es hat Punks gegeben, es hat Ska zum Beispiel hat es da gegeben in der Ecken. Und da gab es auch Bands, aber der Großteil war natürlich Rock. Und ja, da habe ich dann schon reinpasst mit dem Power-Akkord. Und dann, ich habe aber so richtig ein Einstück in der Band nie gefunden. Vielleicht wollten sie mir ja nirgends so richtig dabei haben. Ich habe eher so mal Domi gespielt und dann hat sich das aber wieder zerlegt. Also ich bin zwar so mit so einigen Kombos, Konstellationen, so Auftritten gekommen, auch im Jugendzentrum oder sowas, aber so richtig das längerfristig verfolgt, das hat sich nicht so ergeben.
Was du dann aber längerfristig gemacht hast und gelernt hast, ist die Schauspielerei. Du bist auf die Schauspielschule gegangen und hast vor deinem geistigen Auge dich gesehen als Schauspieler auf großen Bühnen. War das so? Oder hast du das gemacht, weil das Selbsterfahrung war, die der auf jeden Fall, wo du gewusst hast, das ist was, was für dich auf jeden Fall gut ist?
Also Punkt 1, ich habe an der Realschule angefangen zum Theater, also nein, schon davor in der Hauptschule, schon Theater gespielt und das hat mir gefallen, ganz einfach. Das hat mir gefallen und ich habe gemerkt, das kann ich. Also in dem Fall wirklich in Anführungszeichen. Ich habe, das läuft ganz, also da komme ich klar, Textlerner, das mit dem Auswendiglerner hat gut geklappt und dann auf der Bühne habe ich gewusst, da ist rechts links, da sind die Zuschauer. Das scheitern ja schon viel.
Ja, und hast du keine Scheu gehabt?
Nein.
Dich zu zeigen,
nein,
das hast du nie
gehabt? Da nicht.
Okay.
Da nicht. Und dann war halt so, dann waren wir mit der Realschule im Brandner Kasper, im Resi, damals noch in Originalbesetzung. Und das fand ich super. Da haben wir ganz hinten im Resi geguckt und vorne Bordelkramer und so, das fand ich schon mega. Da habe ich gedacht, das gefällt mir auch, das ist gut. Und dann habe ich halt Indiana Jones gesehen und dann habe ich gedacht, das gefällt mir noch besser. Und dann war klar, dass ich auf die Schauspielschule muss.
Und dann hast du die abgeschlossen?
Ja.
Irgendwie?
Ja, ich habe es abgeschlossen.
Warum zögerst du?
Weil ich das Zeugnis nicht habe.
Okay.
Ich habe kein Abschlusszeugnis. Irgendwie kam ich nicht zu dieser Abschlussfeier, weil ich schon gearbeitet habe.
Aber du warst auf einer privaten Schauspielschule, genau, oder?
Meine Eltern haben mich gesponsert.
Okay, und da braucht man das ja, da ist ja das Zeugnis eh wurscht, oder? Weil es ist halt jetzt nicht die Anerkennung quasi wie eine Falkenberg-Schule oder so.
Nein, also Hauptsache du kommst irgendwie rein ins Geschäft. Und ich meine, das ist ja schwierig.
Und du hast gerade gesagt, du hast schon gearbeitet, das heißt, du hast schon gespielt oder was hast du da gespielt? Was war das Erste?
Brandner Kasper und das ewige Leben.
Ach echt?
Ja, in der Freiluftbühne am Stein in Würzburg. Da habe ich das erste Mal fürs Theaterspielen Geld gekriegt. Und habe Nanntwein gespielt und Flori, Doppelrolle.
Okay.
Und nebenbei, neben der Schauspielschule, war ich noch in die Kammerspiele. Also ich war da auch, wo die anderen geschauspielt haben und ich war Scherge. Also ich hatte einen Satz im King Lear.
Und welcher war das? Was denn noch?
Na, da zu legen Flachs auf sein blutendes Gesicht. Davor den Anfang war ich nicht. Da zu legen Flachs auf sein blutendes Gesicht. Irgendwie so in der Richtung.
Und dann hast du ein Engagement gekriegt. Dein erstes Engagement war dann in Salzburg,
oder? Salzburg Landestheater, genau.
Und hast du dann schon quasi diese ganze, du warst da fest angestellt, nur dass man das mal hat, also bist fest angestellter Schauspieler, du kriegst am Anfang der Saison, kriegst du gesagt, was du zu spielen hast dieses Jahr quasi.
Jawohl.
Und was hast du dann diese ganze Palette der Klassiker gespielt und auch so neue Uraufführungen und all diese Dinge?
Jein. Wie soll man sagen? Also ich habe den Job gekriegt am Landestheater, weil ich Singer habe können. Da schließt sich dann vielleicht der Kreis mit Gitarre spielen und um Singer ist gegangen, weil die haben nur einen braucht für Rocky Horror Show. Weil ich weiß, die 4 Leute, die dieses Vorsprechen gehabt haben, da kenne ich die anderen 3, wirklich. Die haben irgendwo anders Jobs. Sie sind lauter gute Schauspieler, aber ich weiß, dass ich von denen der Einzige bin, der richtig mit Druck, also so ein Rockding singen kann. Und deshalb haben sie mich genommen. Und dann habe ich halt, war ich erst einmal für dieses Music und das haben wir 100 Mal gespielt. Und das Klaffer wird zu Salzburg. Und dann hat man halt den Sinn dann irgendwie anders unterbringen müssen. Dann war ich halt irgendwie ein Diener in Egmont von Goethe, da sagst 4 Sätze oder 10 und stehst halt früh rum. Also so richtig in dieses klassische Fach bin ich selten reingekommen. Ich habe dann im kleinen Haus Shakespeare sämtliche Werke gespielt, wo zu dritt diese ganzen ziemlich coolen Stücke sowas gemacht. Oder Märchen für die Kids. Auch ein gewisser Härtetest. gestiefelter Kater. Also nicht gestiefelt, ich nicht gestiefelter Kater, sondern alle anderen 500 Rollen oder so. Und also, ich habe immer so die Seite, also die nicht richtigen Rollen gekriegt. Und dann hätte ich mal in Harvard, hätte den Oscar spielen sollen, in Geschichten aus Wienerwald, und dann habe ich mal kurz vor der Premiere das Bandel gerissen. Und dann wollte der Regisseur keinen hinten den...
Wollte er nicht.
Was ich auch verstehe.
Hast du diese Theaterwelt, hast du das mögen?
Ja, ich finde es großartig.
Ja. Was ist das Faszinierende am klassischen Theater für dich?
Ich finde so eine Truppe, Ensemble ist ein anderes Wort, vielleicht so eine Truppe, die zusammen probt und die ja Leute dabei hat, die jetzt bei anderen Stücken sind, die aber nicht aktuell spielen. So eine Gruppe, so eine Kraft entwickeln, die einzigartig ist, finde ich. Und das hat sich dann zum Beispiel, in Salzburg war das so ein bisschen, war ich nicht. Und dann, als ich aber in die Kammerspiele gekommen bin und dann mit dem Baumbauer da 2000 angefangen habe, da habe ich jetzt auch nicht die großen Rollen gespielt, außer beim Singen in den Liederabenden. Mhm. Aber das fand ich schon sehr beeindruckend, dass da waren so viele gute Leute. Und die haben sich gegenseitig wirklich befruchtet. Das sagt man oft und dann ist es nicht so und da war es wirklich so. Das hat eine Energie ergeben, die, glaube ich, dann bei jedem Stück in einer gewissen Art, auch wenn nicht alle dabei waren, sichtbar war. Und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von einem Ensemble-Theater.
Spürst du, wenn du heute ins Theater gehst und schaust dir ein Stück an, spürst du das auf der Bühne, ob das ein Ensemble ist, eine Truppe ist oder ob das eine Mischung aus Egozentrikern ist, die gerade jeder für sich spielt? Spürt man sowas?
Ja, glaube ich schon, leider. Als Kollege sieht man es vor allem. Also man sieht ja manche Sachen, wie man miteinander spielt oder wie man nicht miteinander spielt oder so. Da bin ich wahrscheinlich nicht hundertprozentig immer richtig, aber ein gewisses Gefühl habe ich schon dafür, wie das da gerade so ist.
Und gibt es das aber auch, dass es, obwohl es keine Truppe ist, sagen wir fast den Vergleich zum Fußball schon, dass das trotzdem stärker ist, weil einfach die Einzelnen so gut sind, dass sie sich besser auf sich selber verlassen?
Absolut, gibt es auch. Also, waren mit großartigen Inszenierungen, wo ich dabei war, da gesehen habe, wo es nicht so war. Die aber dann in sie, irgendwie hat es dann auch wieder funktioniert. Das gibt es natürlich auch. Aber sehr anstrengende Probenphase.
Hast du für dich beschlossen, jetzt will ich nicht mehr am Theaterfest angestellt sein. Warum eigentlich?
Das war die gute Geschichte. Der Baumbauer hat mich rausgeschmissen dann im Endeffekt. Man hat sich im gegenseitigen Einverständnis getrennt. Aber eigentlich hat er gesagt, wollen Sie nicht mehr was anderes. So.
Echt? Ja. Und warum hat er das zu dir gesagt, weißt du das?
Weil er nicht so richtig mich besetzen hat können. Und ich war aber auch nicht zufrieden mit dem, was ich gespielt habe. Das ist ein klassischer Vorgang im Theater, dass du ja immer denkst, du kannst das spielen und das spielen und das spielen. Auch wenn es zu der Zeit, ich weiß, dass er recht gehabt hat, dass ich es nicht kennen habe, aber zu dem Zeitpunkt war immer klar, war immer sicher, warum spiele ich das jetzt nicht? Warum mache ich das? Das kann ja wohl nicht sein. Warum jetzt der Hamdacher da das spielt und nicht ich. Und das ist ein ganz komischer Zustand da. Weil das ist, dann bist du, wo du gern bist, machst aber nicht das, was du gern machen darfst. Weißt du, Mann? Mhm. Und dann hat man sie so getrennt. Und ich habe dann noch ein bisschen Liederabende gespielt, so als Gast, was ganz cool war für den Anfang, weil ich noch ein bisschen Pulver gehabt habe. Aber dann ist Shoppen gekommen, der Film, mein erster Film. Und der war ja das beste Casting-Video, was es gegeben hat. Also für eigentlich alle, die da mitgemacht haben. Weil das ja, kennst du diese Du-Szenen, diese
so wie jetzt eigentlich,
dieses Speed-Dating, sich gegenübersetzen und es war ja wie ein Casting-Band und vom Ralf Westhoff und danach ist es so ein bisschen ins Rollen gekommen.
Aber hast du dir nie überlegt, nachdem das dann an die Kammerspiele vorbei war, quasi an ein großes Haus oder zu wechseln, wo du dann diese Rollen alle spielst, wo du vorher gedacht hast, die kann die doch spielen?
Ja, aber da hat sich ja nichts ergeben, da wollte mir keiner. Und ich habe aber auch nicht so richtig die Bewerbungstrommel gerührt oder habe Regisseure angehaut, die, mit denen ich gearbeitet habe, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann. An den Kammerspielen, da waren ja wirklich gute Leute, die an große Theater. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keinen Drive gehabt, jetzt da so richtig hinten noch zum Federn.
Warst du eigentlich jemals in deinem Leben wirklich ehrgeizig?
Nein. Glaube ich nicht. Es klingt total scheiße, wenn man das sagt.
Nein, finde ich gar nicht.
Nein, ich glaube, also es hat sich sehr viel ergeben. Ich glaube, dass ich dann in der Arbeit ziemlich ehrgeizig bin, aber jetzt, wie sagt man das, da hier zum Kämmer oder, weil wenn das nicht ist, dann geht was anders. Also,
hast du das Vertrauen?
Ja.
Immer gehabt. Also warst du nie, hast du nie so eine Phase gehabt, wo du gedacht hast, jetzt kriege ich Angst, jetzt geht gar nichts weiter. Und dann muss ich doch was machen, was ich vielleicht gar nicht gern mache.
Gerade wo die Kids kleiner waren und die Jobs waren noch nicht so da, klar, denkst du, ich muss das Prüfer zubringen. Ne? Das ist ganz einfach, da haben wir natürlich ein bisschen Schiss, dass das nicht funktioniert. Aber dann ist eigentlich immer was passiert.
Und warum glaubst du, ist es passiert? Weil man könnte ja im Umkehrschluss sagen, wenn man die Haltung hat, so wie du, dann passiert es halt auch. Weil man eine gewisse Lockerheit hat, weil das kennen wir ja beide, wenn du aufs Filmfest gehst, wo wir beide jetzt nicht so oft anzutreffen sind, und stellst fest, dass da ganz viele Schauspielerinnen und Schauspieler versuchen, Jobs zu kriegen, und du siehst sie dann wieder ein Jahr nicht in irgendeinem Film, dann denkst du, anscheinend ist diese Anbieterei nicht die allerbeste Idee. Kann es sein, dass es vielleicht wirklich deswegen funktioniert hat, weil du zwar immer so da warst, präsent quasi, aber dich nie wirklich drum kümmert hast?
Kann sein, also kann jetzt nicht, kann sein, also.
Und wie war das dann mit den kleinen Kindern? Das stelle ich mir schon, bist du da nicht nervös geworden? Und hast,
ja,
und
natürlich.
Was, wie bist du dann damit umgegangen? Hast du das?
Hab gearbeitet. Und was hab hast dann du dann angefangen zum Musik machen, zum Kabarett machen, also Musikkabarett machen, mit durchschnittlichem Erfolg.
Ja, aber gut, da ist halt relativ schnell zumindest ein bisschen was verdient.
Genau, darum habe ich es ja gemacht.
Und wenn 40 Leute sind, dann.
Genau.
Und das war, Euro
und auf, das war auf alle Fälle schon mal eine Option. Und mei, ob das dann aus 40 400 werden oder vielleicht mal 80 oder 100, aber was du sagst, du verdienst ja, wenn du alleine unterwegs bist, gleich mal ein Prüfer. Und das war sehr früh schon klar, dass auch das war eine Möglichkeit, wie man zumindest so einen Grundstock an Miete, Autoversicherung, ja, ja, sowas, reinbringen kann. Und das hat dann Sicherheit, mag ich nicht sagen, aber zumindest ist so die Angst jetzt nicht richtig da gewesen. Und die Unsicherheit hat sich auch langsam gelegt. Und dann ist wieder so ein gewisser Ehrgeiz dann schon da, dann versuche ich dann schon, dass ich es gut mache. Also dass ich es dann so, wie ich mir vorstelle, so hätte ich es gern auch. Und dann ist halt, dann hat die Woche halt keine Stunden, dann ist die Woche halt eine Woche zum Arbeiten. Ne? Also das kennst du ja auch, wenn es fertig werden muss, man es fertig werden. Und das mag ich auch, also das ist dann nicht so, jetzt ist vier, gehen wir heim. Sondern dann haue ich mich schon rein und dann bin ich ja zach.
Aber wie war das? Dieser Umstieg, wenn du, also im Ensemble, Truppe, jetzt bei mir war es ja die Band, und du kommst dann plötzlich, bist du allein. Also sowohl künstlerisch allein, musst dein eigener Kritiker sein, du musst allein umeinander fahren, du musst bist wahnsinnig viele Stunden mit dir selber, was du jetzt am Theater nicht warst. Hast du das erstmal genossen, weil das ja wahrscheinlich vorher immer Menschen waren, die mit dir was machen und hast gesagt, jetzt fühle ich mich mal freier, jetzt kann ich mal endlich das machen, was ich will? Oder war das ein seltsames Gefühl erstmal?
Seltsam, absolut seltsam. Also was du, das kennst du da, was du erlebst, so, kam man da aus der Champions League?
Ja, ja.
Und also was so
an
so.
Ich kam nicht aus der Champions
League. Nee, du kamst nicht aus der Champions League. Aber wenn ich weiterrede, was will man? Du kommst da hier, also bei mir jetzt aus der Champions League, also was so technisch und wie man so mit Sachen umgeht, wie was klingt auf der Bühne, das war schon da ziemlich gut. Ne?
Jetzt am Theater,
meinst du? Ja, war nicht wirklich gut. Ja? Und dann fährst du wieder und denkst, Witzweg, was ist denn jetzt los? Das klingt scheiße, aber mein Gitarre ist eigentlich gut. Warum? Und also die Umstände, wie es auf der Bühne, wie die Bühne so ist. Was ich jetzt cool finde, fand ich damals, hat mich genervt. Weil man, ich habe mir bei ein paar Sachen gedacht, mit einfachen Sachen kannst du es viel besser machen. Und das lag aber dann nicht in meiner Hand, sondern dann bist du ja dem wie es eingerichtet ist, wie die Bühnensituation ist, wie die Tontechnik ist, ausgeliefert in einer gewissen Art und Weise. Und das Gefühl habe ich damals nicht gern mengen.
Jetzt künstlerisch interessiert es mich fast mehr, wie wenn du am Theater bist, dann hast du ein Stück, das du spielen musst, du musst die Rolle ausfüllen und so weiter, musst mit den anderen spielen, musst dem Stück gerecht werden und dann hockst du oder stehst du zum ersten Mal allein auf der Bühne mit deinen Sachen. Woher hast du gewusst, dass das, was du da erzählst, das ist, was du erzählen willst?
Weil ich das davor schon so ein bisschen nebenbei in Salzburg gemacht habe. Also mit einem Gitarristen zusammen, Ossi Badella, so ein sehr guter Gitarrist, haben wir so eigentlich jetzt das gleich gemacht, was ich jetzt auch mache, Lirl gespielt und Geschichten erzählt. Oder was wir machen.
Ja.
Und das hat schon immer, erstens hat es mir taugt und ich habe gemerkt, was ich so erzähle, das mengen die Leute. Und ich mag es auch. Und ich komme immer irgendwie drauf, dass ich aus irgendeiner einfachen Situation eine Geschichte bauen kann. das kann ich. Und das ist, hat eine gewisse zufrieden klingt so langweilig, aber eine gewisse Zufriedenheit bei mir hat sich da eingestellt, dass ich was gefunden habe, mit dem ich, auch wenn es auf einem kleinen Level ist, erstens ein bisschen Prüfer verdienen kann und meine Gedanken raushauen kann.
Und war das dann trotzdem so eine kleine Offenbarung zumindest, dass man, ich glaube, also wenn man die Schauspielerei ernst nimmt, dann versucht man seine Gedanken und Gefühle zwar in die Rolle hineinzutun, man weiß aber, es bleibt das. Mhm. Es bleibt diese Rolle, es bleibt diese Figur. Und das hast du das, dass du jetzt der Zinner bist und sonst niemand spielen musst, sondern dass du jetzt einfach du bist. Diesen Switch, das war für dich nie ein Problem?
Nein, das habe ich sehr gern das war kein Problem. Weil ich habe sehr früh entschieden, dass ich keine Bühnenfigur als Musikkabarettist machen werde, weil das habe ich ja beim Schauspiel. Mhm. Darum war für mich klar, ich bin nicht genau 1:1 ich, aber sehr nah dran. Also ich komme ziemlich eben aus der Garderobe raus auf die Bühne und muss mich nicht groß verstehen. Das war für mich eine Entscheidung, die ich sehr früh getroffen habe oder die passiert ist, sage ich mal. Und darum...
Glaubst du, also weil das ist ja bei uns beiden gleich. Das ist ja was wir beide, glaube ich, genau gleich spüren. Und trotzdem wissen wir natürlich beide, dass wir jetzt nicht genau der gleiche sind, der jetzt irgendwie daheim, in deinem Fall, sehr gern und sehr gut Gulasch kocht, der jetzt auf der Bühne hockt. Aber glaubst du, dass das was ist, was die Leute so, warum die das so mögen, was zum Beispiel jetzt auch wir miteinander machen, dass sie das Gefühl haben, das sind jetzt keine Kunstfiguren, sondern die sind die?
Absolut. Ich glaube, dass das ein großes Plus ist. Vielleicht am Anfang nicht so. Mhm. Auch gerade kritikertechnisch.
Weil irgendwie die Kunstebene fehlt, oder?
Genau. Und aber ich glaube, wie sagt man, im Long Term, wenn's
on the Long Run.
On the Long Run ist was für mich und vielleicht sogar, wie ich sagen, für uns richtig. Gut.
Passt. Hast du. Was bei dir total auffällt, ist, dass du dann trotzdem irgendwie als Stefan Zinner allein erstmal angefangen hast. Und dann, wenn man aber jetzt deinen Tourplan anschaut, dann stellt man fest, eigentlich bist du nie allein auf der Bühne.
Ich hasse Solostücke. Schon ja, im Theater, schon Monologe. Ja. Ich weiß, dass ja, das.
Mir geht's genauso.
Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, das hat eine große Herausforderung. Also, wenn man mal beim Theater bleibt, so ein Theatermonolog allein zu stemmen und rauszuhauen, das ist ja wie beim Solo-Kabarett einfach, musst du ganz schön. Also, ich habe letztes Mal geschrieben und das meine ich auch so bei so einer Frage von so einer Schulklasse, ja. Für dieses Solo-Ding. Ich glaube, man braucht für Solo-Kabarett länger spielen eine große seelische Stärke oder eine große seelische Schwäche, um das durchhalten zu können.
Wie lange hast du es eigentlich gemacht? Nur ganz allein? Weil ich habe es ja doch ein paar Jahre gemacht und sehr viel gespielt und ich konnte es ja dann irgendwann tatsächlich nicht mehr machen. Also bei mir ging es dann nicht mehr. Ich konnte es psychisch nicht aushalten.
Sechs Jahre? Ja. 5 Jahre, 6 Jahre? Sowas. Wissen die jetzt nicht genau, aber so ungefähr. Und dann ist einfach, wenn man ja schon Musikkabarett macht, also allein ist halt, solange ich schon zu zweit Musik mache, das ist halt zu zweit Musik machen. Und darum bin ich gern mit Musikern auf der Bühne oder auch jetzt mit anderen Kollegen. Hannes?
Also für dich bin ich kein Musiker, sondern ein Kollege. Sag's.
Nein,
du darfst das ruhig sagen.
Der beste Musiker unter den Kollegen. Nein,
echt? Nein, Schmarrn. Der kollegialste Musiker, den du kennst.
So ungefähr. Ja, nein, irgendwas, du weißt schon. Und ich mag das. Auch davor und danach ist das was anderes und auf der Bühne ist einfach andere, um das Wort mal zu nehmen, Chemie oder Energie. Und das kommt mir auch wieder zurück ans Theater. Duo-Abende wunderbar oder immer Sommerspielen wunderbar, Solo habe ich auch gemacht. Puh, ja.
Aber war das bei dir auch so, dass, also bei mir war die schlimmste Phase dieser Solo-Reiserei, war dieses allein im Hotel dann abhängen und nichts mit sich anfangen können, weil irgendwie der Adrenalinspiegel plötzlich runterknallt und man in so ein Loch fällt. Hast du das auch erlebt oder hast du das irgendwie pragmatischer weggelebt als jetzt jemand
wie ich? Nee, überhaupt nicht. Ich konnte nicht gut, bin ja kein Hotelschläfer. Also da noch eine Zeit, bin ich nicht, nach 3 Tagen Tour bin ich durch eigentlich, aber nicht, weil es jetzt so anstrengend ist, sondern weil ich schlecht schlafe und weil es halt auch unheimlich langweilig ist.
Wahnsinnig langweilig.
Und dieser, dann setzt man selber sich immer den Druck, jetzt muss ich die Zeit nutzen.
Richtig.
Was ab und zu sogar funktioniert, meistens aber nein. Oder man nutzt so eigenartig. Ich konnte es, also wer das jetzt gemacht hat, weiß genau, um was geht. Das ist einfach ein ganz komischer Zustand. Drum, ich mag das nicht entschuldigen, aber drum ist halt auch mal, fliegt halt mal, nicht bei uns, aber jetzt glaube ich mal, wenn du diese Geschichten von Hotelzimmer zerlegt, das, oder Fenster, wie sag mal, Fernseher aus dem Fenster geschmissen, sind natürlich auch Arschlöcher dabei, die einfach Idioten sind, aber manche haben es einfach nicht mehr gepackt. Ne? Das ist eine ganz eigenartige, wenn du jetzt sag mal ein Konzert hast und dann sind da 100 Leute, die klatschen. Und dann gehst du rauf.
Jetzt
und
dann bei dir, dann hast, findest du eigentlich, dass es durch mehr Leute sich verändert, das Gefühl, also dass der, also 100 Leute oder 600 Leute oder 1000 Leute, und dann ist man allein, dass das ein Unterschied ist, oder ist einfach die Situation als solche so, dass es einem nachher so das komisch geht?
Bei mir überhaupt gar nichts, oder?
Null. Ja.
Null. Und drum, also ich konnte es nicht, und darum bin ich ja Heimfahrer. Wenn es geht, und ich tue nicht so weit.
Ja, ja, ich weiß.
Weil ich meine, ja, ist ja eh schon so groß Bayern.
Ja, ja, das stimmt schon. Und wenn du jetzt dir, also du spielst unter anderem, nur dass wir es mal angesprochen haben, mit Maxi Pongratz, ein toller Musiker, mit dem machst du einen Abend.
Kreiselabend, ja.
Mit dem Stefan Leon Hatzberger machst du einen Abend, mit mir machst du einen Abend. Machst du nur jemanden? Genau, dein Solo ist mit ja eigentlich auch
ja,
mit einem Musiker ja, ja. auch zu zweit. Also du hast eigentlich du hast dafür gesorgt, quasi, dass du jetzt ganz allein nimmer auf die Bühne musst, oder?
Genau.
So wie ich auch. Also wir haben, dich habe ich und die Band habe ich, aber ich gehe jetzt nimmer allein auf die Bühne. Bleibt es so, glaubst
du? Ja, ich habe schon, ich habe so Lesungen gemacht, da bin ich dann allein. Aber das ist irgendwie ein anderer Vor- es sind ja meistens andere Orte mit der Lesung gewesen. Also ich konnte, irgendwie geht es, wenn man dann aus einem Buch das vorliest und dann so vielleicht ein bisschen Talk macht, wenn man jetzt in der größeren Buchhandlung zum Beispiel so klassisch liest und das vorstellt. Das ist ein bisschen anderer Kosmos und da geht es schon. Ich mag es nicht ausschließen, aber jetzt suchen oder mich drängen, tut es mir jetzt überhaupt nicht, wieder alleine auf die Bühne zu gehen.
Jetzt gehen wir mal zum Thema Film zurück. Du hast gesagt, mit Shoppen ging es los und dann kamen natürlich diese ganzen Eberhofer-Filme, wo du den Simmel spielst, den Metzger, und dann hast du jetzt so parallel die letzten Jahre quasi, so habe ich zumindest aus der zwar Entfernung, aber sehr nahen Entfernung so mitgekriegt. Dann war so, das war so ein bisschen Brotjob auch, diese Dreherei. Da waren jetzt, du hast ein paar Sachen probiert, hast ein paar Sachen geschrieben, das hat dann keiner genommen und wollte irgendwie keiner haben. Das hat dich sehr geärgert, weil irgendwie deine Art zu erzählen, du zu Recht für verfilmenswert hältst. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, das liegt so da, das Drehen, das machst du jetzt so nebenbei und dein Hauptding ist die Bühne und das läuft gut und alles ist tutti. Und dann kam, fand ich so letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau, hast du plötzlich gesagt, also es gibt Polizeiruf, gibt es eine Anfrage mit wirklicher Hauptrolle und es gibt eine Anfrage für eine Serie, auch mit der Hauptrolle. Weißt du, warum diese beiden Dinge, also Polizeiruf und dann Himmel, Herrgott, Sakrament, wo wir gleich noch drüber reden werden, warum das dann plötzlich zu dir kam? Oder war das wieder so, wie wir es am Anfang schon gesagt haben, du hast das irgendwie akzeptiert gehabt, dass das so ist, du machst so den Nebenrollen Heinzen, du spürst das irgendwie total souverän weg, aber es ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt dein emotionales Lebenszentrum, wo du das du unbedingt brauchst, so für dich künstlerisch. Das war die Bühne, habe ich gesagt.
Genau, ja, ja.
Dann auf einmal dreht sich das wieder. Und
ja, spannend, gell?
Schon. Aber
nein, ich finde
weißt also, du warum?
Nein, kann ich nicht. Also gerade im Film, Fernsehen ist ja, also da ist dein Nasenname, auch mal abgesehen von mir, bei anderen, mal gefragt und dann wieder nicht. Das ist ja, also da hat sich eine Sternenkonstellation ändern, dann denkst du, wo ist denn der Kollege? Ich habe schon eben gesehen, super Schauspieler. Und du redest mit dem, ja, ist jetzt zwei Jahre nichts Richtiges reingekommen. Und dann auf einmal wieder, batsch, dreht der einen Film nach dem anderen. Das ist ja sehr eigenartig teilweise. Und ich habe ja da beim Film, Fernsehen, also ich habe es dann versucht zu forcieren, mit eigenen Stoffe schreiben und so, und da bin ich nicht weitergekommen, weil mir da auch die Geduld fehlt mit diesen Produktionsabläufen und Drehbuchabreichung. Wieso machen wir das halt? Na, dann müssen wir das, dann zuerst das. Dann schlafen wir die Füße ein. Und dann kriegst du immer Einspruch und Wünsche an ein eh schon gutes Ding. Also das ist ganz eigenartig, kann ich nicht. Und darum habe ich gemerkt, dass das halt was Passives ist. Ich bin da, wenn ich einen Job habe, mache ich den so gut wie möglich. Und Punkt. Ja, und dann konzentriere ich mich auf meine Geschichten, mein Buch, mein Kabarett, mache das alles sauber und dann mit der Ebene, wo das war, war ich total zufrieden. Lief sehr, sehr gut. Ja, und jetzt ist es halt so ein bisschen andere Sachen gekommen und dann mache ich aber im Endeffekt genau das Gleiche. Ich versuche halt meinen Job so gut wie möglich zu machen.
Ja, aber jetzt ist der Polizeiruf, sage ich mal, schon eine Hausnummer. Es ist jetzt also wirklich 20.15 Uhr, Millionen Publikum. Mhm. Denkst du da beim Drehen drüber nach?
Null. Für mich ändert sich überhaupt nichts. Vielleicht versuche ich auch ein bisschen mit Druck, dass es nichts ändert. Weil du, also das, für mich geht es um die Szene und um den Text und die Einstellung und dann ist wurscht. Ich genieße ein bisschen jetzt beim Polizeiruf zum Beispiel, dass das sehr, man hat nun genügend Zeit, genügend Drehtage, die Einsparungen sind überschaubar noch, wie das erinnert. Und wir haben ein hohes Level an Drehbuchautorinnen und Autoren in dem Fall wirklich und Regisseure sind sehr, sehr gut. Und Kollegen, oder in dem Fall jetzt die Kollegin, jetzt mit der jetzt dran, die Johanna Wokalek, ist eine absolute Granaten. Ich meine, das ist, nicht falsch verstehen, in einer gewissen Art und Weise ist das einfach. Also das kann man mit anderen Produktionen gar nicht vergleichen. Klar gibt es eine andere Herausforderung, aber die wo du da hinkommst in dieses Umfeld, das hat ein extrem hohes Level vom Catering bis über die Requisite, bis zur Regie, bis zum Schnitt.
Und aber das macht was mit dir, oder? Wenn alles so passt.
Es ist cool. Das ist cool.
Also macht euch das besser?
Ja.
Okay.
Also es ist einfach, wenn viele Leute, die gut sind, einen guten Job machen, mei, kann immer mal sein, dass dann die nicht ganz passt hat, das, was am Ende rauskommt. Aber jetzt, jetzt kommt ja dann im Mai, glaube ich, wieder einer. Da habe ich kurz reingeschaut, beim Nachsynchronen zu sagen, das hat einfach ein Level. Ne? Das ist ein sehr, sehr hohes Level und das ist halt extrem cool zum Arbeiten.
Aber es gibt ja so viele Künstler, die so eine Attitüde haben, dass durch den Widerstand man erst irgendwie zu seiner Höchstleistung kommt. Und dann gibt es die andere künstlerische Theorie, die sagt, na, durch Wohlfühlen, durch geschmeidiges Produzieren, da komme ich an meine Höchstleistung. Also du darfst auch eher sagen, dass es nicht diese, dass man immer durch jeden Widerstand durch muss und alle Kräfte in sich mobilisieren muss, da wird man nicht am besten. Sondern man wird am besten, wenn die anderen gut sind und alles passt und man sich wohlfühlt.
Ja, und ich glaube auch ganz stark an eine gewisse Kombination aus dem. Wenn zum Beispiel das Organisatorische halt so gut ist wie in den letzten, wir jetzt dann mit Alexander Adolf einen Regisseur gehabt haben, der sehr fordernd war, also im positiven Sinne. Und dann schon einmal, das hat schon mal geschäbert, aber es ging immer um die Sache. Und da hat es schon ganz schön grimm teilweise. Das war jetzt nicht ein, wie sagt man, man ist nicht locker da durch und hat das so gespielt. Nein, da ist schon sauber um die Sache gegangen. Ich war teilweise vollkommen anderer Meinung. Aber wir haben uns zusammengerafft und dann bin ich schon wieder bei dem, dann hat er mich an Punkte gebracht im Schauspiel. Das ist halt dann dieses Künstlerische, die hätte ich jetzt selber nicht abgerufen. Mhm. Und darum ist die Forderung von der Regisseurin, von dem Regisseur oder auch von der Kollegin jetzt, von der Johanna, wenn ich mit der spiele, die ist auch einfach, die hat ja ein wahnsinniges Level, da muss ich Gas geben, dass ich da mithalten kann. Und das ist eine große Anforderung und dann muss man auch Sachen aus seiner, Achtung, Wohlfühlspielzone, die habe ich im Griff, die kann ich, muss halt dann raus und dann ist halt einmal die Gefahr, dass du landest, wo es halt eher mei wird. Aber du hast die Chance, dass du mal dich selber irgendwo hinbewegst, wo du jetzt von selber nicht gemacht hättest.
Und wenn du dich anschaust, also wenn du dir jetzt einen Polizeiruf anschaust, wie findest du dich dann?
Cool. Das passt.
Ja.
Nein, weil das
ist doch super, oder? Wenn man das sagen kann.
Was ich mir vorgenommen habe, oder was meine einzige Ansage war, dass ich keinen Kommissar spielen mag mit einem Leiden. Also einem Trauma.
Ja.
Das hat mich in den letzten Jahren ein bisschen genervt, so bei Tatort und Polizei. Was ich absolut verstehe, dass man sie, weil es ja so viel gibt, was sucht, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann, dass immer was zum Sprühen hast. Verstehe ich hundertprozentig. Nur ich habe, wenn wir in München sind, hätte ich gerne einen Münchner Polizisten. Das heißt, du musst entscheiden, ob er rot oder blau ist, wo er herkommt.
Rot oder blau meinst du jetzt Bayern oder 60?
Genau. Ja. Das ist für manche vielleicht nicht wichtig, aber für einen, der da ist, ist das wichtig. Mhm. Ob du das jetzt brauchst in dem Polizeiruf oder nicht.
Und aber deiner ist natürlich blau.
Der ist blau. Weil er in Giesing, das war schon vorher in meinem Drehbuch, wohnt. Und dann haben wir jetzt keine Geschichte gemacht. Aha, der einzige Bayern-Fan im Viertel oder sowas. Auch interessant? Nein.
Was aber da gar nicht der Wahrheit entspricht. Du bist nämlich kein Blauer.
Ich bin gar nichts.
Naja, ein bisschen rot bist schon.
Nimmer. Das ist vor Jahren ausgestiegen.
Vor Jahren. Dein Vater ist ein Blauer.
Blau und was für einer, ja.
Und SPDler vermutlich.
Ja, ja, ja.
Das stimmt, oder?
Ja.
Das ist praktisch die bayerische absolute Siegerkombi.
Ja, da kannst bist du nicht jedem Stammtisch willkommen, sagen wir so. Und was wollt ihr jetzt erzählen? Ja, und das ist ein Polizist. Und jetzt können wir den in Abenteuer schicken und dann kann er sich verändern und darauf reagieren und das finde ich spannend.
Das andere, was du angenommen hast und zu einem unfassbaren Erfolg geworden ist, denn der, glaube ich, tatsächlich alle Erwartungen völlig übertroffen hat. Das ist das, kurze Vorgeschichte für die Menschen, die zuhören, die das nicht kennen. Es gibt einen Pfarrer in München, den Pfarrer Schießler, und der hat so ein bisschen, ja, macht so diese katholische Kirchenprozedere ein bisschen anders und ein bisschen freier und ist deswegen sehr beliebt, hat eine volle Kirche. Und ist medial sehr präsent, kann sie sehr ja. gut verkaufen, sagt aber auch immer wieder wirklich gute Sachen, finde ich, und zeigt einen neuen Weg auf, wie es auch gehen könnte, so sagen wir es jetzt.
Er hat einen Podcast, glaube ich.
Ey, ich hatte einen Podcast, warum bin ich dann noch nicht eingeladen? Vielleicht lade ich ihn ein mal.
Er macht doch, der kommt bestimmt doch einer.
Der kommt bestimmt. Auf jeden Fall hat dann Franz Xaver Bogner eine Geschichte geschrieben, praktisch die basiert ein bisschen auf dem Leben vom Rainer Schießler. Und ausgerechnet du, der du A, evangelisch bist und B, glaube ich, in, können wir ja nur drüber reden, in Glaubensdingen eher agnostisch unterwegs, hast eine Stola umgehängt bekommen. Und ich kann mich an dieses Pressefoto erinnern, wie ich das erste Mal gesehen habe und gedacht, okay, jetzt kenne ich den Zinnag wirklich ganz gut und ganz lang. Das ist wirklich das eigenartigste Bild, wie ich dich je gesehen habe. Also als Pfarrer, sage ich jetzt mal, verkleidet.
Ja, ja.
Aber dann hast du diese Rolle angenommen. Eine Serie mit 8 Folgen, oder 6 Folgen, Entschuldigung. Das ist ja nicht wenig, das heißt, da geht viel Zeit drauf. Warum hast du das gemacht?
Es gibt ja den Satz, wenn der Bogner anruft, dann sagt man ja.
Okay.
Das, und in einer gewissen Weise ist der schon richtig. Und ich habe 10 Seiten gekriegt für das Casting und die waren gut vom Drehbuch.
Mhm.
Und dann habe ich ein Casting gemacht mit dem Franz und das war gut. Und dann gab es für mich keine Überlegung, dann war klar, wenn die sagen, Stefan Spuis, dass ich ja sage.
Mhm. Und hat dich das Thema interessiert und hat dich die Figur wirklich interessiert? Wolltest du mal wissen, wie das ist, wenn man Pfarrer ist und so seine Schäfchen, so Gemeinde, alles Leid, alles, da stirbt mal immer jemand, dann hast du die Jugend, die du irgendwie heranführen musst an den lieben Gott, die eigentlich schon verloren galt, dann hast du irgendwie Eheprobleme, ich habe ja ein paar Folgen angeschaut und dann, da spült sich das ja ab, so. Und du hast natürlich dieses Amtskirchenproblem und du hast die Autoritäten. Hat dich das als Rolle, als Figur, hat dich der interessiert?
Ja. Also, grundsätzlich mal, erstens, fand ich Rainer Maria Schießler ja. als so Ausgangsposition interessant in der jetzigen Zeit in der katholischen Kirche oder mit der katholischen ja. Kirche, wie man das so nimmt, das finde ich gut. Dann grundsätzlich Pfarrer.
Aber was du und Pfarrer?
Und da es schließen sich also kleine Bögen. Meine erste Rolle an der Realschule in Trostberg war Pastor Riesling.
Riesling.
Das Haus von Montevideo von Kurt Götz.
Das wusste ich nicht.
Ja, mir ist erst wirklich spät eingefallen, aber stimmt, also es ist so. Und da gab es schon eine gewisse, fand ich spannend und ja, und ich meine, was mich wirklich interessiert hat, und das kommt in der Serie auch vor, aber da hast du dann die Chance, wenn du dich spürst, dass du mal mit dem Pfarrer so redst, das Handwerk, dir anschaust, was man lernen muss, was man kennen muss.
Als Pfarrer meinst du jetzt? Also wie man einen Kelch richtig hält.
Ja, das ist jetzt ironisch.
Nein, meinst du das?
Nein,
weil du Handwerk gesagt hast.
Ja, Handwerk sogar das meine ich. Also ein Ablauf. Ist ja im Endeffekt auch eine Bühne, der Bühnenablauf, ist klar. Aber dann was so im Umgang mit die Gläubigen, von der Gemeinde. Und wie er da, wo ich ihn getroffen habe, umgegangen ist, das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Dass er jedem, der kommt und sagt, Herr Pfarrer, einen Moment gibt, wo er da ist für den. Oder die. Und das in einer absoluten, und nicht falsch verstehe, Professionalität. Und ja, das ist sein Job.
Ich verstehe das gar nicht und, falsch, weil ich bin ja so sozialisiert. Ja, ich kenne wahnsinnig viele gute Fahrer.
Ja. Und da war ich wirklich beeindruckt, dass diesen Moment schaffe zwischen einem mal ganz blöd, war nicht mehr, Schäfchen aus der Gemeinde, der halt eine Frage hat, also, oder Anliegen oder ein Problem. Und sie die Zeit nehmen, entscheidender ist dieser wirkliche Problem oder ist nur, mag man ratschen, so ein bisschen. Und dann das damit umgehen. Das fand ich beim Schießler wirklich fand ich krass gut. Also das fand ich wirklich, also die Gottesdienste fand ich auch gut aufbauen oder alles Mögliche. Aber dieser Moment mit den Leuten außerhalb von der Kirche, vor dem Pfarreramt, weißt du schon sowas.
Ja.
Hey, Pfarrer. Und wie er da war und wie er das gehandelt hat, das fand ich bemerkenswert.
Jetzt liegt dem Ganzen aber ja zugrunde eigentlich eine spirituelle Heimat, nenne ich es jetzt mal. Also es geht ja eigentlich bei all dem, abgesehen davon, dass das im Sozialwesen eine wichtige Figur ist, liegt ja eigentlich was Spirituelles zugrunde. Und da war ja so meine Sorge, als ich gehört habe, dass das kommt, ob das jetzt so eine Don Camillo und Pepone Nummer wird, wo es eigentlich gar nicht um das Spirituelle geht, sondern einfach nur um das, um den Alltag und um die Streitereien und um ein paar Geschichten und ein bisschen Schicksale. Hast du, während du das gedreht hast, in irgendeiner Form einen Zugang zu dieser Spiritualität gekriegt oder gespürt oder zumindest mehr verstanden als vorher?
Nein. Für mich ist das ein Job. Ist vielleicht ein bisschen unlässig, wenn ich das so sage, aber ich spiele die Rollen.
Ist es nicht Teil dieser Rolle, dass er eben glaubt und dass er hadert mit diesem Glauben?
Doch, da gebe ich dir recht. Also, aber für mich ist jetzt keine andere Ebene
ergeben
oder so.
Aber keine persönliche Ebene.
Dass diese Figur natürlich nur die Stärke hat, weil sie absolut überzeugt ist von diesem Glauben und sie einen Arsch aufreißt, damit sie da was rührt, dass die Bude voll ist, weil er davon überzeugt ist. Mit dem kann ich mich, ob das jetzt in dem Fall der katholische Glaube ist oder was anderes, kann ich mich hundertprozentig identifizieren und reinversetzen. Und darum war das für mich nicht so schwierig, jetzt so jemand mit so einem absoluten, der dafür kämpft.
Der kann jetzt auch Fußballtrainer sein.
Ja, im Endeffekt so schon.
Blöd gesagt.
Ja, und für mich, wie ich Schauspieler so empfinde, oder jetzt für die Rolle, muss ich da nicht noch was anderes suchen.
Ja, so ich frage jetzt trotzdem nochmal nach, weil dadurch, dass es die ganze Zeit um dieses Thema geht, hat das in deinem Leben mit deiner Auseinandersetzung mit spirituellen Dingen und der Endlichkeit und all diesen Fragen hat sich nichts verändert oder es hat dich gar nicht beschäftigt währenddessen.
Nein.
Echt interessant.
Nein. Das hat mich nicht, also da gibt es so.
Nicht mehr und nicht weniger als eh schon quasi. Also.
Ja, also ich glaube, das ist ein Thema, was ich glaube nie verdrängt habe. Darum ist es immer präsent. Und ich glaube, vielleicht ziehe ich da aus dieser Präsenz eine gewisse Energie. Dass man vielleicht auch was mit der Zeit versucht,
so etwas Vernünftiges anzufangen.
Ja, hat. Wie man das definiert, ist jedem seine Sache, aber meine ist halt eher so: auf die Bühne gehen, Sachen zum Schreiben, mit den Leuten gut sein, mit der Family gut sein. Und darum hat sich die Frage jetzt nochmal durch die Rolle, also der Umgang damit nicht geändert.
Diese Serie hat dann, ich habe es vorhin schon gesagt, einen unfassbaren Erfolg gehabt. Das waren Quoten, wie glaube ich der BR zweimal im Jahr hat. Also einmal ist die Fasnacht aus Franken, einmal ist der Nockerberg, über den wir jetzt noch gar nicht geredet haben. Hört mal auf. Und dann kam jetzt diese Serie und auf einmal macht es Bumm, man kann es nicht anders sagen, und dann stehen da irgendwie Zahlen von 25-26% Marktanteil, was Länderspiele haben. So. Bist du da geguckt und hast gedacht, hä, wieso jetzt ausgerechnet das? Oder hast du es kommen sehen?
Nein, ich habe es nicht kommen sehen in dem Maße, aber irgendwann beim Dran habe ich mir gedacht, ich glaube, dass so wie wir das machen oder der Franz das auch macht. Und wir jetzt, wie wir gearbeitet haben und auch mit sehr, 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 sehr guten Kollegin Anne Schäfer zusammen, mhm, die Energie, die da war, und wie wir gespielt haben, und das ist sauberes Handwerk. Und da haben wir gedacht, das kann sein Publikum finden.
Das ist echt immer wichtig bei dir, gell? Das mit dem Handwerk. Das ist dir wichtig.
Mir ist das sehr wichtig. Das ist, ich finde, das ist halt mein Weg. Mhm. Ne? Es gibt gerade beim Schauspiel, oder es gibt ja andere Wege. Aber ich mag halt so, was war, Schweigende Lämmer, Anthony Hopkins. Diese Frage, ja, wie können Sie diesen Killer, diesen Mörder, diesen Psychopathen spielen? Dann hat er gesagt, I'm an actor. Aha. Und dann, ja, was nehmen Sie, wenn Sie zu Ihrer Frau nach Hause gehen, nehmen Sie diese Problematik? Und gesagt, why? I'm okay. An actor. Und ich mag diese Richtung. Ich mag diese Richtung. Dass es andere gibt, die sie dann, was war ich, Cumberbatch, wo den Power of the Dog sie Monate nicht gewaschen hat, um das zu spüren, um diesen Cowboy, glaube ich, also da zu spüren, das verstehe ich auch wieder, dass man das macht.
Ja, oder Mickey Rourke mit seinen verschiedenen Gewichtsabnahme,
genau, oder dieses Boxer, genau, also, ja, das verstehe ich auch und finde ich total Hammer, aber meins ist nicht so. Ne? Ich stehe auf.
Wer ist für dich der beste Schauspieler? Also wen schickst du siehst du am liebsten spielen?
Wow. Ja, es ist jetzt. Ich schaue wahnsinnig gern Harrison Ford zu. Mhm. Weil das so ein Handwerker ist.
Ja, ja, also da haben wir es wieder.
Weil der VAT schaut nach rechts und dann zieh ich halt genau, oh, jetzt haben sie ihm gesagt, jetzt warte eine Sekunde, dann schaust du nach links. Und das macht er wie eine Maschine und füllt das aber. Da kommen über die Filme teilweise auch sagen, weißt du was? Ja wurscht, also auch so Komödien. Ich finde das, ich mag das, so ist richtig. Ja, es gibt zum Beispiel so wie Leonardo DiCaprio, fantastischer Schauspieler. Dem schaue ich aber nicht so gern zu. Ja, obwohl der Hammer ist. Ja. Ich weiß nicht, das ist so eine Bauchgeschichte. So, mag ich gern. Oder ja, es gibt ja frühe Schauspieler. Also.
Ich würde gerne nur über zwei Sachen mit dir reden. Das eine ist, dass das neben der Schauspielerei und der Musiziererei, gibt es noch was, was du in deinem Leben ähnlich konsequent betreibst, und das ist Aikido. Und jetzt kenne ich die lang.
Aber das erzähle ich dir mal nicht, da rede ich mal
ehrlich, das doch,
wir kennen gerne
drüber reden. Nee. Aikido, und kannst du mir, weil ich hab's, du hast es immer wieder probiert, mir zu erklären, ich kapiere es nicht genau. Was ist das, ein Kampfsport? Ist das eine Konzentrationsübung, praktisch ein Yoga mit Kraft? Oder was ist das eigentlich? Was ist Aikido?
Also Aikido ist die jüngste Kampfsportart, japanische Kampfsportart, also da sind Elemente vom Judo drin, etc. Ne? So, also das ist die so lang im Vergleich zu anderen Sachen gibt es die noch nicht. Und da hat der Osensei, der es erfunden hat im Endeffekt, hat verschiedene Sachen kombiniert, und dann kommt beim Aikido immer das, nutze die Kraft des Gegners, das stimmt schon, also richtig zuhauen käme man nicht so gut. Ne? Was aber nicht schaut, das ist je nach, gibt ja so Wege oder es gibt die Franzosen, die machen so ein bisschen so, die Amis, also es gibt so Richtungen, da wird dann schon wieder besser, mehr zirkert, und es ist einfach eine Art, sich zu verteidigen. Ja, im Endeffekt geht es darum, dass wenn du mir eine aufs Maul haben magst, dass du am Boden liegst und ich nicht. Das würden jetzt schreien wieder bestimmt irgendwelche, aber im Endeffekt geht es darum. Ja, also für mich ist das auch so.
Ach so, das ist auch der Grund, warum du es machst.
Ja, logisch.
Ach so, ich dachte immer, das hat eher so ein, wer anderer ins Fitnessstudio geht, ich muss was machen für meinen Körper und deswegen
mache auch. Also das heute dein, also
diese. Aber es ist schon dieses, dass du für den Fall der Fälle.
Ja, aber es habe ich Depp heute das ausgesagt, was am absolut schwierigsten ist, dass es im Ernstfall funktioniert, weil das ist echt schwierig, mein Kido. Da ist Boxen, das ist sauber, ich finde großartig, ja. Ich habe Spätzle, der macht Taekwondo, Hammer-Typ, ja. Also da bist du viel schneller in einem Verteidigungsmodus, der was bringt. Bei meiner Kino dauert es lang und ist ja ab und zu ein bisschen, also jetzt spüre ich die Energie und Dingsbums. Man kann sich aber auf Sachen, die du da lernst, wenn es darauf ankommt, hundertprozentig verlassen.
Hast du es schon mal gebraucht?
Ja.
Okay.
Und es funktioniert. Ja. Und aber es ist schwierig. Es ist schwierig und es ist, es gibt da so Zweige, da ist mir zu viel Hushibu.
Was heißt Hushibu? Ist es so spirituell?
Ja, dann, oder? Spirituell, das gehört da schon dazu, aber das gehört bei jeder Kampfsportart dazu. Mhm. Ja, das definiert, das formuliert man halt anders. Bei Aikido ist oft ein bisschen mehrer, ja, aber durch meinen Lehrer, der ist auch sehr, Achtung, handwerklich. Da, wenn der kommt, gehst du mal einen Schritt rüber, weil sonst, und dann tust du die Hand da und der baut das über den Sport auf. Und dann kommt irgendwann mal noch eine Ebene.
Obendrauf.
Die, genau. Mhm. Und langsam, glaube ich, bin ich gar nicht so schlecht. Aber jetzt wäre ich dann 50, also langsam werde ich ein guter Schüler.
Aber das zieht sich, das ist interessant, weil das haben wir jetzt auch noch nie, wir reden ja voll miteinander, aber so habe ich es jetzt noch nie empfunden, dass dir das total durchzieht bei dir, dieses, dass das handwerklich passen muss, also von praktisch vom, von der Bühnenarbeit übers Fernsehen bis hin zum, zu deinem Sport, den du machst. Es geht alles, beruhigt dich das? Ist das auch was, was deine Psyche, ganz blöde Frage vielleicht, aber es fällt mir jetzt gerade ein, das, was die Psyche beruhigt, wenn du weißt, pragmatisch, handwerklich, ist das in Ordnung? Da muss ich mir jetzt keinen Kopf drüber machen, buchstäblich.
Ja, und jetzt haben wir wieder beim Aikido. Das ist nämlich dann, bist du nämlich irgendwo, oder ich glaube bei fast bei allen Sportarten, dass du die Abläufe lernst, die Handarbeit, die Fußarbeit, mal an, um das anders zu nennen, um dann das wieder zum Vergessen.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
Und dann nur noch intuitiv vom Bauch her zu entscheiden oder zu entscheiden, ist eh schon, bist eh schon zu langsam, genau wie auf der Bühne. Du musst dann machen.
Also es ist praktisch, es gibt, weil du es ja vorhin auch gesagt hast, es gibt Schauspieler, die sind so und so.
Ja.
Es gibt einen, der kommt von der Intuition und aus der Intuition raus macht er handwerklich plötzlich was richtig.
Absolut.
Und dann gibt es die Schule quasi, der braucht das Handwerk, um überhaupt seine Intuition zu aktivieren, weil sonst war er viel zu verunsichert oder viel zu,
genau,
viel zu wenig da, wo er hinkehrt.
Ja, genau. Also so kann man das, sagen. Also ich finde das einfach meine Herangehensweise und ich schaffe mir eine gewisse Basis und dann versuche ich es zum Vergessen. Und dann wird es frei und dann wird es interessant, egal was man jetzt macht.
Und es war jetzt das letzte Thema, bevor wir dann, wenn wir Lust haben, noch ein Lied spielen, aber wir müssen auch nicht. Wie geht's dir so?
Nein,
brauchen wir nicht, oder? das wäre nämlich, du hast Kinder, davon sind natürlich alle eine eigene Persönlichkeit und ich vermute jetzt mal, obwohl ich es tatsächlich gar nicht genau weiß, dass da werden bei den einen oder anderen Kind wird es so sein, die sind so wie du, also handwerkliche Basis, andere werden genau umgekehrt sein.
Mhm.
Wie, wenn du dann dem Kind, das so ganz anders ist als du, wenn du dem zuschaust und kannst du dann, dockst du dann da an oder denkst du dir dann, wieso machst du das so? Also ist dir das Kind, das so ist wie du in was erlernen, in was machen, dann näher und kannst du da besser damit oder sagst du das andere, finde ich eigentlich viel lustiger?
Ja, grundsätzlich macht mir zuerst die andere Herangehensweise wahnsinnig.
Schon, oder?
Ja, furchtbar, aber was ist denn jetzt? Ne, man kann nur einmal. Ne, aber dann schätze ich das sehr. Und im Endeffekt gehen ja die Wege hinten zusammen. Ne? Also im Endeffekt geht es um das, wie man zu was kommt. Und dann gilt es, das zu respektieren, was natürlich in dem einen oder anderen Fall mal ein bisschen schwieriger ist. Aber ich finde es dann schon spannend, wie man Sachen angehen kann. Auch so in so einer kleinen Truppe wie so einer Familie. Ne? Das so,
bist du der Regisseur?
Ganz selten. Aber dann bin ich da, glaube ich, ein guter Schauspieler. Dann tue ich so, als war ich jetzt gerade der Regisseur.
Sehr gut. Gut, das war voll schön. War mal ein ganz anderes Gespräch, auch für uns beide. Wir haben doch immer sehr viel Zeit miteinander verbringen, aber so haben wir es jetzt auch noch nicht gemacht.
Nein.
Wie ist deine Liebe zu Podcasts jetzt entflammt?
Nahezu? Jetzt mache ich auch an.
Wollen wir noch was spielen oder wollen wir nicht spielen?
Wenn du so fragst, wollen wir noch was spielen?
Ja,
wir wollen noch was spielen.
Ja, wir haben extra einen Soundcheck gemacht.
Ja, du hast recht. Kabel, Achtung. Was magst du spielen?
Ja, gute Frage. Ich hätte jetzt gesagt, wir spielen vielleicht, weil alles so harmonisch war, spielen wir doch eher ein Lied, wo es immer Leute gibt, die sich wahnsinnig drüber aufregen können. Weil wir haben jetzt noch gar nichts gemacht, wo man sich drüber aufregen kann, finde ich.
Also inhaltlich. Waren wir so.
Aber es gibt ein Stück von dir, das spielen wir auch in unserem Duo-Programm, das ist der Tierfreund.
Die andere Nummer war angegangen.
Also die andere Nummer war angegangen. Nein, lass uns mal einen Tierfreund spielen, oder? Meine Damen und Herren, danke fürs Zuhören. Das war Ringstedters Rendezvous mit Stefan Zinner. Und wer jetzt, sagen wir mal, 18 Katzen zu Hause hat und keinen anderen Lebensinhalt, außer diese, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit abzuschalten. Wenn Sie aber trotzdem Spaß haben wollen und das Ganze nicht so ernst nehmen wollen, dann haben wir jetzt ein passendes Lied. Der Tierfreund.
C-Dur, Wechselbass.
So ist es.
Mein Nachbar hat einen Hund, der trieb es immer kunterbunt. Er hat gebellt und auch gejault in meinem Treppenhaus. Und Charlie war ein echter Freund, ich habe nachts oft von ihm geträumt, wie er in mein Wadel beißt, vor die Eingangstür hinscheißt. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Charlie durfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den Charlie nicht mehr. Wir machten eine kleine Tour und während ich im Auto saß und fuhr, trat der Charlie draußen fleißig mit. Am Anfang hielt er noch gut Schritt. Seine Leine hing am Außenspiegel, wirklich erstaunlich schnell, so ein Biegel. Auf der Autobahn wurde ihm zu schnell, da verstummte sein Gebell. Charlie, ich sag auf Wiedersehen, die Besten müssen immer als Erste gehen. Tuba aus. Bereit? Mein Nachbar hat eine Katz, die hat immer an der Tür gekratzt und auch sehr gern miaut in meinem Treppenhaus. Ja, Mitzi war ein liebes Tier, oft war sie auch bei mir. Die Katze hatte Blasenschwäche, in meiner Wohnung flossen Bäche. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Mitzi durfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den Nachbar, die Mitzi nicht mehr. Wir spielten ein kleines Spiel, das Mitzi sich nicht gut gefiel. Fang das Wollknäulchen, sie war ganz aus dem Häuschen. Aus dem neunten Stock warf ich den Ball. Mit hinten nach dem freien Fall. Flieg, Katze, flieg, sie hat ihn noch gekriegt. Mit sich sag auf Wiedersehen, die Besten müssen immer als Erste gehen. Yeah. Mein Nachbar hat eine Philippinin, sie war seine Liebesgespielin. Beim Sex war sie sehr laut in meinem Treppenhaus. Ja, Miley war ein echter Freund, ich habe nachts auf ihr geträumt, wie sie in mein Wadel beißt. Doch einmal muss mein Nachbar verreisen und Meiling durfte bei mir bleiben. Ja, lang, lang ist her, seitdem gibt's den Nachbarn nicht mehr. Jetzt aber. Denn auf der Fahrt zum Flughafen ist er in einen Unfall geraten. Die Bremsen haben versagt. Ich hab gewusst, dass ich alle Folgen von MacGyver gucken irgendwann auszahlt. Nachbar, ich sag auf Wiedersehen. Die Besten müssen immer als Erste gehen.